Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir zunächst ein herzliches Willkommen hier Ihnen allen zum dritten Biohandelsforum. Meine Aufgabe wird es sein, in den nächsten zwei Tagen Sie ein wenig durch das Programm zu führen. Ich möchte das ganz gegen meine Art versuchen, möglichst defensiv zu betreiben und vielleicht doch einmal mit den Worten des Dankes zunächst beginnen. Herr Kranz, sehr herzlich sind wir Ihnen dankbar, dass Sie uns wieder hier Heimstatt geben mit dem dritten Biohandelsforum und wir hoffen, noch viele folgende hier in Köln haben zu können. Und Ihnen, Herrn Reimer, ganz herzlichen Dank für den Überblick, den Sie gleich zu Beginn gegeben haben. Daran möchte ich gleich anschließen. Nehmen Sie bitte unseren Dank, den Dank der Veranstaltenden mit, an Herrn Minister Seehofer, dass er freundlich auch diese Veranstaltung unterstützt und dem ökologischen Landbau hier weiter auf den Weg hilft. Welche Rolle hat der Moderator? Warum ist er eigentlich hier eingeladen worden? Der Herr Magrander hat sich dabei etwas gedacht. Vermutlich hat er sich überlegt, der Moderator darf nicht zu nah dran sein und er darf auch nicht der Sache zu fern stehen. Da hat er wahrscheinlich dann die richtige Wahl getroffen, was diese Attribute angeht. Ich darf Ihnen zu Beginn versuchen, zunächst einmal noch den Ist-Stand darzustellen, mit dem wir alle hier hergekommen sind, um gewissermaßen didaktisch ein Plateau zu entwickeln, das sich dann weiter konturieren wird und wo wir dann auch weiter vorankommen möchten. Was ist festzustellen? Der Biomarkt entwickelt sich weiter progressiv. Herr Reimer hat es gesagt, das Wachstum war zweistellig und wird es wahrscheinlich auch so bleiben. Die Voraussetzungen für die Vermarktung der Bioprodukte unterliegen auch im Lebensmitteleinzelhandel, das wissen Sie alle, einem beständigen, rapiden Wandel. Und für den Lebensmitteleinzelhandel ergeben sich dabei die neuen Herausforderungen, die wir hier besprechen wollen. Und wir werden versuchen, sie zu kennzeichnen und die Frage beantworten, hoffentlich, wie kann diesen Herausforderungen entsprochen werden. Das Biohandelsforum will also Antworten und Wegweisungen geben. Wie lässt sich die derzeitige Situation beschreiben? Mit welchen Informationen vorab sind wir hierher gekommen? Die Konsumenten, das wissen wir, sind und bleiben sensibel. Lebensmittelsicherheit, Rückverfolgbarkeit und Transparenz, das heißt hinreichend umfängliche Informationen und Kommunikation zum Produkt sind essentiell, das heißt unverzichtbar. Erkennbar ist auch ein neuer Wandel der Werte. Wir hatten schon einmal in den 80er Jahren eine solche Diskussion. Wir haben neue Vorzeichen, Produktansprüche und Kaufgründe wechseln. Wir haben ein Patchwork-Verhalten, zumindest bei denen, die sich als Insider, als Konsumenten-Insider verstehen. Und neue Konsumentenprofile sind entstanden. Ein Schlagwort ist Loas verdrängt das Müsli-Image. Dabei ist die bestehende Vielfalt und Individualität der Konsumenten sicherlich besonders ernst zu nehmen. Und das schafft uns ja auch die Schwierigkeiten im Handel. Wir müssen die Kommunikationsinhalte anpassen. Altvertraute Begriffe wie Nachhaltigkeit und Regionalität müssen mit neuen Inhalten gefüllt werden. Bioprodukte werden per se verbunden mit Nachhaltigkeit, Herr Reimer hat es angesprochen. Das heißt, aber auch mit einem Wirtschafts- und Kulturauftrag. Sie werden mit Multifunktionalität, Biodiversität, Naturschutz und Umweltleistung im weitesten Sinne Umwelt- und Sozialstandards verknüpft. Nachhaltigkeit gründet auf Verlässlichkeit. Ich will das sehr deutlich unterstreichen. Das war in der Vergangenheit in der Diskussion, wenn über nachhaltig gesprochen wurde, immer vergessen worden. Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit, Herr Repin wird darüber sicherlich auch ein paar Worte verlieren. Es verlangt Transparenz über die gesamte Wertschöpfungskette, quasi ein ethisches Marketing Chain Management mit der Beteiligung aller Akteure. Die Märkte segmentieren sich auch nach unterschiedlicher Qualität. Das liegt an den Produktprovenienzen. Gleichwohl gilt es, das Image von Feinkost, von Premium- oder A-Produkten auf das Gesamtsegment zu übertragen. Diese Ziele lassen sich mit regionalen Produkten und frischen Produkten leichter vermitteln, doch ist deren Verfügbarkeit begrenzt. Umweltsensibilität, die Food Miles wurden angesprochen, Neuseelandapfel, das Stichwort, wird mit Regionalität verbunden, Authentizität, Tiergerechtheit und Fairness. Das wird alles erwartet, wenn der Begriff der Regionalität auftritt. Das hat sich gewandelt. Handwerkliche Verarbeitung oder, wie auch zu lesen war, handwerkliche Produkte in industrieller Fertigung stärken das Image. Der Erlebniskauf muss gefördert, die Produktaura erlebbar gemacht werden. Also die Präsentation, Anschnitt und Verkostung, besser ganzer Käseleibe versus Dominanz gesichtslos verpackter Ware. Vermehrt gehen die Traditionsmarken mit Bioprodukten an den Markt. Da ergeben sich unter Umständen Profilverluste, wenn im Gesamtsegment durch konventioneller werdende Herstellermarken das Biosignal überdeckt wird. Bioprodukte sind nicht nur verarbeitete Rohstoffe andersartiger Provenienz. Sie verlangen, das ist wiederholt herausgestrichen worden, besondere Behandlung und Pflege bei der Erzeugung, Distribution und der Vermarktung. Die Produkte und die Produktfamilien brauchen ein klares Gesicht. Das Familiensignal muss deutlich sein. Es gilt, sie beim Gedränge in der Nische zu profilieren. Diese Produkte, Bioverpackungen müssen klare Signale setzen, glaubwürdig, informativ, lesbar, funktional und mit klarer Bildsprache. Insgesamt aber, und das muss bedacht werden, müssen realistische Bilder, innere Bilder geweckt werden. Das gesamthafte Wohlbefinden, Wellbeing, nicht Wellness, muss vermittelt werden und geweckt werden. Auch Genuss und Wohlbefinden gründen auf hinreichender Information, die gleichwohl nicht überfordern und bedrängen darf. Immer aber müssen die Verkaufenden verlässliche Vermittler für die Produktinformation, Produkt- und Prozessqualität sein. Das ist gewissermaßen der Tour d'horizon, den ich Ihnen hier rasch vermitteln wollte. Das soll der Ausgangsstand sein. Und wenn ich sagte, didaktisch wollen wir so beginnen, dann hat das damit zu tun, dass meine Aufgabe auch sein wird, zu resümieren und herauszustellen, welche sind eigentlich die neuen Schritte, was haben wir an neuen Perspektiven eröffnet im Rahmen dieser zwei Tage. Deshalb kann ich mich dann möglicherweise auf diese Vorabinformationen, die ich Ihnen hier gegeben habe und die Ihnen nur noch einmal abrufen wollen, das, was Sie hierher mitgebracht haben. Darauf können wir uns dann beim Resümieren beziehen. Aber nun zu unserer ersten Referentin, die ich hier freundlich begrüßen möchte, Frau Jeanette Huber. Sie kommt vom Zukunftsinstitut in Kelkheim zu uns und ist als Zukunftsexpertin dort für Gesundheit, LOAS, Megatrends, Innovation und Region tätig. Sie ist 6-jährig tätig gewesen international in einer Consulting, hat sich bei Berufsbeginn im IT-Bereich über 10 Jahre auf ihre heutige Position vorbereitet, hat dort die professionellen Weichen in Richtung Sales, Sales Management und Marketing gestellt und hat damit ihre Schwerpunkte charakterisiert, die auch heute noch im Zentrum ihrer Aktivitäten stehen. Sie wird Zukunftsforschung auf unser Thema orientieren und zwar auf wissenschaftlichen Ergebnissen basieren. Das ist für mich auch ganz wichtig. Sie wird nicht Spökenkickerei betreiben. Herzlich willkommen, Frau Huber.
Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Schauen wir mal, ob wir das alles hinkriegen. Ja, wunderbar. Im Moment ist es so, dass alle Medienrohre so etwas wie grün feuern. Talkshows reißen sich um Klimaexperten. Venture Capital geht auf einmal in Öko-Startups und Bio boomt sich systematisch aus der Nische. Und man fragt sich zuweilen, wird das so ausgehen wie die Blase der New Economy, dass es irgendwann mal macht und dann ist alles vorbei. Die Arbeit mit Trends kann helfen, diese Frage zu beantworten, denn meines Erachtens sind Trends dazu in der Lage, besser zu verstehen, wie sich Märkte zu entwickeln, darauf zu gucken, wo neue Innovationschancen entstehen und auch zu unterscheiden zwischen Moden, Hypes und wirklichen Treibern von Veränderung. Ganz kurz zu unserem Institut, was tun wir so? Man könnte sagen, wir arbeiten an der Schnittstelle von Soziologie und Ökonomie. Wir gucken, wie sich die Gesellschaft verändert und ziehen daraus Schlüsse auf Märkte. Das Zukunftsinstitut wurde gegründet von Matthias Hawkes, den Namen haben Sie vielleicht schon gehört, 1998. Wir publizieren Bücher, Studien, wir halten Vorträge, machen Workshops, wir machen Consulting, Innovations- und Strategieberatung, das war der Werbeblock. In unserem Geschäft gibt es einen zentralen Begriff und das ist der, wie gesagt, des Trends. Wer von Ihnen arbeitet mit Google? Mal so ein ganz kurzes Handzeichen bitte. Wenn Sie den Begriff Trends in Google eingeben, schätzen Sie bitte, wie viele Einträge bekommen Sie? Nur so grob. Ich gucke mal da vorne in die Ecke. 20 Millionen, wer bietet mehr? Es sind je nach Tagesform von Google immer so etwas zwischen 150 und 200 Millionen Einträgen. Sie sehen, es ist ein relativ unübersichtliches Geschäft und deshalb möchte ich Sie als erstes mitnehmen zu einem kleinen Blick in unseren Handwerkskasten für Trends. Wir arbeiten mit verschiedenen Trendkategorien. Dann haben wir auf der untersten Ebene die sogenannten Metatrends. Metatrends, das sind so die Kräfte der Evolution. Immer mehr Komplexität, immer mehr Vernetzung, so die alte Geschichte, Amöbe, Fisch, Schimpanse, Mensch. Wir müssen uns nur etwas hüten bei dieser Spirale, denn Sie wissen ja bestimmt, dass der genetische Unterschied zwischen Schimpanse und Mensch unter 1,5% liegt. Aber darum geht es heute nicht. Es geht um die nächste Ebene, die sogenannten Megatrends. Megatrends ist ein Begriff, der ist alt. Aus den 80ern, geht zurück auf John Nesbitt, großer amerikanischer Zukunftsforscher. Und Nesbitt hat auch gleich definiert, was macht einen Megatrend aus. Es sind drei Kriterien. Erstens, ein Megatrend ist epochal. Sprich, wir reden hier von 25 bis 50 Jahren. Es rentiert sich also. Das zweite ist, ein Megatrend ist ubiquitär, sprich kommt überall vor, in der Wirtschaft, in der Politik, im Konsum, im privaten und im Businessbereich. Diese Megatrends wiederum bilden so etwas wie soziokulturelle Zeigerpflanzen aus, davon werden wir später mehr hören. Und nur zur Vollständigkeit gibt es dann auch noch sogenannte Konsumententrends. Auch dort gibt es einen Namen, den Sie vielleicht schon gehört haben, Faith Popcorn, ebenfalls eine Amerikanerin. Sie merken schon beim Namen, diese Frau hat ein Händchen für gute Begrifflichkeiten. Und auch Popcorn hat definiert, was ist ein Konsumententrend, und sie sagt, es ist ein gesellschaftlicher Mangelcluster. Klingt etwas sperrig, was sie meint, ist relativ simpel. In einer Situation, wo immer mehr traditionelle soziale Beziehungen zerbrechen, was machen wir sozusagen als Gegenreaktion? Wir ziehen uns zurück in unseren Kokon zu Hause, in unser Wohnzimmer, kaufen uns ein gigantisches Home Entertainment Center und sehr, sehr viele DVDs. Darauf liegen dann die Produkttrends. Produkttrends ist ein sehr schnelllebiges Geschäft. Das sind so die Handys zum Aufklappen oder Silber als Autofarbe. Hier ist die Taktung von Wochen bis Monate. Spannend ist es immer, nach der Verortung zu gucken. Bei Produkttrends, bei Moden, liegen sie irgendwo begraben tiefer in den Ebenen dieses Systems. Die Zeit ist knapp und deshalb möchte ich gleich beginnen mit den Kernfragen der Menschheit. Noch einmal Google, ich werde nicht von denen bezahlt. Wer von Ihnen kennt Google Fight? Sehr schön. Bei googlefight.com, können Sie gleich mal testen, können Sie Folgendes tun. Sie können Begrifflichkeiten gegeneinander antreten lassen. Und ich habe das einmal gemacht. Wie gesagt, mit den Kernfragen der Menschheit, schauen Sie einfach, was da passiert. Sie sehen, bei den wesentlichen Fragen, nämlich der nach Sex oder Gesundheit, ist Gesundheit ein ganz klarer Winner. Das heißt, Gesundheit ist nicht nur ein Megatrend, sondern ein Blockbuster. Unter den Megatrends und Gesundheit ist ein Megamarkt. Eine aktuelle Zahl von Roland Berger: Der deutsche Gesundheitsmarkt liegt bei ungefähr 280 Milliarden Euro pro Jahr. 55 Milliarden davon sind der sogenannte zweite Gesundheitsmarkt. Und wenn Sie ganz genau lesen und eine gute Brille haben, dann sehen Sie, dass da auch die Bio-Lebensmittel dabei stehen. Darüber hinaus gibt es noch einen weitaus größeren Megamarkt Gesundheit. Und der umfasst eigentlich alles vom Bio-Baumaterial bis zur Feng Shui-Beratung. Man sagt, 80% aller Konsumentscheidungen, die heute getroffen werden, sind auf die ein oder andere Art und Weise motiviert durch Gesundheit. Von der Reise über das Auto bis zum Kochtopf. Man könnte sagen, ein gesunder Lebensstil wird ganz allmählich Teil unserer Kultur. Und nun möchte ich auf einen Begriff eingehen, den Herr Professor Köpke gerade schon kurz zitiert hat. Anfang des Jahrtausends beschrieb Paul Ray, ein amerikanischer Soziologe, eine bestimmte neue Lebensstilgruppe. Menschen, deren Lebensstil gekennzeichnet ist von den Faktoren Gesundheit und Nachhaltigkeit. Und wie die Amerikaner so sind, immer gut im Marketing, Lifestyle of Health and Sustainability, und aus den Anfangsbuchstaben formt man ein Kunstwort und dann hat man einen neuen Begriff, nämlich diese LOHAs. Und wenn Sie heute irgendein Zeitgeist-Magazin durchblättern, werden Sie über diesen Begriff stolpern. Wer sind diese Menschen? Ich will sie versuchen, ganz grob zu beschreiben. Das sind zum Beispiel diese Menschen, die in Hamburg in der Speicherstadt wohnen oder auch in einer wunderschönen Hofreite renoviert im Bergischen Land. Sie besuchen wesentlich lieber Wochenmärkte als große Shopping-Malls. Sie kaufen im Bio-Supermarkt, aber auch gerne mal in einer Designer-Boutique. Sie sind keineswegs Konsumverweigerer, aber sie sind so ganz anders als diese brachialen Power-Konsumenten, die wir so aus den 80er Jahren kennen. Und wenn Sie einen Laptop haben, dann arbeitet dieser zuweilen nicht mit Microsoft, sondern mit dem offenen Betriebssystem Linux, weil das steht für Offenheit, Kooperation und Kundendemokratie. Hier sind so ein paar Flagship-Lohas: Madonna, hip, esoterisch, bio, gerade 50, sieht noch gut aus, Roddick, Ann Roddick, die Gründerin von Body Shop, leider verstorben, und Brad Pitt. Brad Pitt war einer der ersten, der mit dem Prius, diesem Hybridfahrzeug von Toyota, in Hollywood herumgefahren ist. Dieser neue Lebensstil verändert Märkte, zum Beispiel die Mode. Stella McCartney bietet vegane Mode, keine Schafwolle, kein Leder, keine Seide. Sogar technische Märkte werden verändert. Gehen Sie mal ins Internet und besuchen den Green Electronics Guide. Das ist ein System, was regelmäßig abgedatet wird. Und dort werden Hersteller von Elektronik untersucht nach ihrer Umweltfreundlichkeit. Nokia ist abgelöst worden als Sieger von Sony. Nintendo kriegt 0 von 0 Punkten und mein Apple, der ist irgendwie so in der Mitte. Und wenn Sie jetzt mal gucken, was die grünen Apple-User so sagen, dann ist es das: Steve, I love your Apple, I just wish it came in green. Das zeigt eine neue Art von Kommunikation durch das Internet, eine direkte Kommunikation zwischen Kunde und Hersteller. Und inzwischen weiß man, dass aufgrund dieser Kampagne in den USA Apple seine iPods, Handys und PCs zurücknimmt. Die Megacities des 21. Jahrhunderts werden zu Showrooms einer umweltfreundlichen Logik. Ich zeige Ihnen hier ein Beispiel, ausgerechnet aus China, das sehr viel in diesem Bereich tut. In der 10 Millionen Einwohnerstadt Guangzhou wird im Jahr 2009 der erste Nullenergie-Wolkenkratzer fertiggestellt sein, aber das reicht nicht. Es wird mehr sein, weil dieses Gebäude wird durch die clevere Nutzung von Wind-, Sonnenkollektoren und Regenwasserauffanganlagen mehr Energie aus der Umwelt gewinnen als er für seine eigene Betreibung braucht. Und natürlich boomen Bio-Lebensmittel. Die Zahlen haben wir gerade von Herrn Reimer gehört. Bio ist aus diesem Holzregal im Bioladen in die Regalmeter der Supermärkte gewandert und über die Hälfte des Ökomarkts liegt bei den Discountern. Und jetzt erheben sich zwei spannende Fragen. Ist das alles nur ein Strohfeuer? Wir glauben das nicht. Wir glauben, dass dieser neue gesunde Lebensstil auf einem massiven Interesse der Menschheit an der eigenen und der Gesundheit unseres Planeten fußt. Und wir reden deshalb vom Megatrend Gesundheit und vom Megatrend Neoökologie. Und die zweite Frage, die Sie sich wahrscheinlich stellen, ist, muss man denn im Biomarkt nur noch die Hand aufhalten und die Kasse klingelt? Auch das, meine Damen und Herren, glaube ich nicht. Denn wenn jeder Bio bietet, dann läuft Bio in die sogenannte Commodity-Falle. Bio wird zum Allerweltsprodukt und das wiederum, das kennen wir aus allen anderen Commodity-Märkten, verspricht keine besonders guten Geschäfte. Das heißt aber, Bio allein reicht in Zukunft nicht mehr, um sich vom Wettbewerb abzugrenzen. Die Messlatte für Markterfolg und für gute Preise wird deutlich höher gehängt. Und das heißt verschiedene Punkte. Es heißt erstens und natürlich Bio plus Frische. Das ist ein Thema, auf das ich allerdings nicht weiter eingehe, weil es wird im Laufe dieser nächsten zwei Tage noch deutlich betont werden. Der zweite Punkt, auf den möchte ich eingehen, heißt Bio der Zukunft ist regional. Und warum ich das auflege, das ist eine Untersuchung aus dem Jahr 2007 von Accenture, ist, weil es meines Erachtens Erstaunliches zeigt. Erstens, Regionalität ist keine Frage des Alters. Sie haben gerade bei den älteren Konsumenten und davon, Stichwort demografischer Wandel, gibt es immer mehr, ziemlich viele, aber sie haben auch in der Altersbracket zwischen 14 und 70 Jahre einen Prozentsatz von 90, fast 90. Das ist gigantisch. Und das Zweite, sie haben einen kleinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, das sehen Sie, aber, und das finde ich die spannendste Information auf dieser Seite, schauen Sie sich an, Haushalte mit einem Netto unter 1.000 Euro. Und dort haben Sie 80% Zustimmungsrate für das Thema Regionalität über die Frage, mich interessiert, wie viel CO2 für Herstellung und Transport eines Produktes aufgewendet werden musste. Das heißt, die Region erobert die Statistik über alle Alters-, Geschlechts- und Einkommensfragen hinweg. Regionale Produkte sind längst von den Erzeugermärkten in den klassischen Handel gewandert. Sie kennen das Landmarkt, Alpa und so weiter. Und gerade wenn Sie in Österreich einkaufen gehen, was ich manchmal mache, dann sehen Sie bei Sutter-Lüthi zum Beispiel, war ich letztens in Dornbirn, Sie kommen in den Supermarkt rein. Und was sehen Sie als allererstes? Riesengroße, sehr ästhetisch, mit von hinten beleuchtet, dargebotene Fotos der lokalen Bauern, die diesen Supermarkt beliefern. Das heißt, mehr denn je gilt, the new organic is local. Jetzt ist nur die Frage, und die, mit der werden Sie sich heute auch beschäftigen, was ist eigentlich lokal, was ist regional? Und das an der Stelle nur ganz kurz, ist meines Erachtens erstens eine Frage der Zielgruppen, weil da gibt es unterschiedliche Empfindlichkeiten, und zweitens ist es irgendwo auch ein Trade-off zwischen Qualität und Besonderheit dessen, was man da kauft, und Umweltbelastung auf der anderen Seite. Und natürlich kann sich auch Bio dem Convenience-Trend nicht verschließen. Man kann das kulturpessimistisch betrachten und über Niedergang der Esskultur schreiben und reden. Man kann aber auch einfach mal ganz entspannt sagen, Convenience ist eine Lebensrealität des 21. Jahrhunderts. Es wird üblich, den Alltag outzusourcen. Und was steckt dahinter? Natürlich die häusliche Lücke, die die arbeitenden Frauen hinter sich gelassen haben. Wir überlassen die Herstellung von Mahlzeiten den Profis. Und wenn Sie einfach mal vergleichen, die Zuwachsraten für Nahrungs- und Genussmittel, die irgendwo so sind, und die Zuwachsraten von Convenience, dann haben die eine deutlich größere Steigerungsrate. Sie sehen hier eine Grafik, 9 von 10 Deutschen essen Fertiggerichte. Genau das ist der Punkt. Und da gibt es eine neue Nachricht dabei. Was denkt man, wenn man Convenience denkt? Früher dachte man immer, das sind so die Singles. Arbeiten ganz viel, kommen dann spät, haben nichts im Kühlschrank oder wenn dann irgendwas, was schnell in die Mikrowelle kommt, hat sich geändert. 47% der Convenience-User sind heute 2-Personen-Haushalte. Das heißt, Convenience wird langsam, aber sicher Mainstream. Wie ein richtig schlaues Convenience-Produkt aussehen kann, sehen Sie zum Beispiel hier E4B. E4B heißt Easy for Busy, flüssige Früchte. Und wenn Sie schon einmal selbst eine Mango geschält haben, wissen Sie, wovon ich spreche. Die Verpackung dieses Saftes wurde ursprünglich für die NASA entwickelt. Der neue Konsum dieser Lowhas, dieser Menschen, die diesen Lebensstil von Gesundheit und Nachhaltigkeit leben, hat auch eine soziale Komponente. Wer Bio kauft, kauft auch häufig fair. Der Gesamterlös von Fairtrade-Produkten hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. Und was hier passiert ist, der Kassenzettel wird langsam, aber sicher zum Stimmzettel. Die Devise heißt, Shopping is voting. Es wird konsumiert, um sich auszudrücken, sich abzugrenzen, sich darzustellen. Und dann passiert etwas Interessantes, nicht das Produkt, sondern die Werte der Konsumenten werden zu sehr entscheidenden Kaufkriterien. Und das wiederum bedeutet, dass Kommunikation heute ein sehr, sehr viel anstrengenderer Prozess wird, als sie es jemals war. Und die Frage ist, wir haben vorhin gesprochen, irgendjemand hat das erwähnt von Ihnen, Sie waren es, Herr Professor Köpke, das Thema Verpackung. Aber was soll denn da noch alles drauf? Diese Verpackungen werden immer voller, man dokumentiert alles, es wird so richtig eng, und deshalb muss man neu denken. Neue Medien, das Internet, was Sie hier sehen von Nature and More, ist ein System, was es von anderen inzwischen auch gibt. Jedes Produkt hat einen Code, eine Nummer, die gibt man hier oben rechts auf der Internetseite ein, und dann wird, wie bei diesem Tee zum Beispiel, genau und ausführlichst informiert über Produktqualität, ökologische, aber auch soziale Qualität eines bestimmten Lebensmittels. Fazit: Heutige Konsumenten sagen nicht mehr, was will ich haben, was ich nicht schon habe. Sie fragen stattdessen, was will ich erfahren? Kommunikation und Wissensvermittlung wird zur strategischen Herausforderung. Nur noch ein Blick auf eine sehr, sehr generelle Entwicklung im Konsum. Früher haben Kunden ja Produkte zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse und Wünsche gesucht. Heute ist es andersrum. Heute suchen immer mehr Produkte Kunden, weil wir in gesättigten Märkten leben. Und das ändert die Qualität des Konsums. Das kennen Sie mit Sicherheit, das ist die gute alte Pyramide der menschlichen Bedürfnisse von Maslow. Und Sie kennen das, auf der untersten Ebene ist Essen und Sex, dann kommen Sicherheitsbedürfnisse, dann soziale Bedürfnisse, dann Anerkennung und Selbstverwirklichung. Früher war Konsum hier angesiedelt, ganz unten. Man hat seine materiellen Bedürfnisse durch Konsum versucht zu befriedigen. Es wurde ein Mangel durch Konsum beseitigt. Heute haben wir satte Märkte und die Gewichte verschieben sich. Es wird nach oben in der nicht materiellen Sphäre immer bedeutungsvoller. Das heißt aber auch, Konsum wird von einem Defizit zu einem Entfaltungsbedürfnis. Das Ganze bewegt sich da oben hin, der Konsum, in die nicht materielle Ebene. Es geht um Gemeinschaft, um Anerkennung, um Selbstverwirklichung. Man könnte sagen, wir bewegen uns in eine Ökonomie der Wünsche und Werte. Und nirgendwo tritt diese Entwicklung deutlicher zutage als in den Luxusmärkten und dem Luxussegment der Foodbranche. Dem Gourmetbereich fällt dabei eine Pionierrolle zu. Genuss und Luxus haben sich gewandelt. Früher war Luxus ein Distinktionsmittel. Soziale Schichten haben sich voneinander abgegrenzt. Luxus war materiell, was zählte, war das nötige Kleingeld und die Wirkung auf andere, die Außenwirkung. Es ging um Prestige und Status. Heute ist Luxus etwas ganz anderes. Luxus ist heute Wissen um das besondere Produkt. Es geht um das Erlebnis des eigentlichen Genusses, das epikureische Prinzip. Ich will Luxus für mich selbst haben, für meinen eigenen Genuss und ich brauche weniger diese Außenwirkung. Ein Symbol dafür sind diese Tomaten. Das sind nicht irgendwelche Tomaten, sondern sie sind von Erich Stekowitsch aus Frauenkirchen. Er hat die österreichische Tomate auf internationales Parkett gehoben. Er kultiviert 3000 Sorten auf seinen Feldern, zum Teil längst vergessene Sorten. Und hier geht es darum, dass wir eine Entwicklung haben von Luxus zu Pleasure. Zu den Freuden. Woran kann man so etwas festmachen? Zum Beispiel an Salz. Ein wunderschönes Produkt. Wenn Sie heute ein Kilo Salz im Discounter kaufen, kostet das ungefähr 40 Cent. Wenn Sie allerdings ein Salz kaufen, das in kalifornischen Chardonnay-Fässern geräuchert ist, für das selbstverständlich, liegen Sie leicht bei dem 35-fachen. Sie können Salzdiamante haben aus Kaschmir, Sie können aromatisiertes Meersalz aus Wales mit Tahiti-Vanille haben und so weiter und so fort. Jedes hat seinen eigenen Charakter und Geschmack und die Gourmets schwören darauf. Hier wird Luxus inszeniert über drei Faktoren, über Seltenheit, über Herkunft, Terroir, wie das der Weinkenner nennt, und über das Thema Ästhetik. Schauen Sie mal dieses kleine Salztöpfchen an, was Sie hier sehen. Eine wunderschöne Verpackung. Und dieses Thema Ästhetik führt uns zu einem massiven Konsumententrend. Wir durchleben heute eine umfassende Ästhetisierung unserer Alltagswelt. Früher waren Klobürsten Klobürsten. Heute sind sie Designobjekte. Längst sind Design und Stil heute zu entscheidenden Kriterien beim Kauf mutiert. Stellen Sie sich bitte Folgendes vor. Sie möchten eine Zahnbürste kaufen. Wenn Sie im Supermarkt, in einem gut sortierten Supermarkt, vor dem Zahnbürstenregal stehen und nach funktionalen Kriterien eine Zahnbürste auswählen wollten, brauchten Sie ungefähr 27 Minuten und eine halbe. Wenn Sie einfach die Zahnbürste nehmen, die Ihnen gefällt, sind Sie sofort fertig. Wenn sich Technologie, Preis und Leistung immer mehr angleichen, wird Design zum entscheidenden Differentiator, macht den großen Unterschied. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem guten alten Maslow. Das Reich der Ästhetik hat zwei Funktionen. Erstens, es macht mir Entscheidungen leichter. Und zweitens, es bietet mir Möglichkeiten zur Anerkennung, Status, Prestige. Davon leben Marken wie Alessi, wie Bang & Olufsen oder auch wie Porsche. Gutes Design schießt jeden Gegenstand, jeden x-beliebigen Gegenstand, einmal senkrecht durch die Maslow'sche Pyramide hindurch. Und wer sich eine Klobürste, nämlich diese hier, kauft, die von Alessi ist und auch noch Merdolino heißt und 50 Euro kostet, dem geht es absolut nicht mehr um das Reinigen einer Toilettenschüssel. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht um Witz, um Ironie, um ein schöneres Leben. Und genau in diesem Moment fangen Gefühle an, die Güter zu schlagen. Es geht um Stimulanz durch Anregung und Überraschung. Und genau diese Lust an der Ästhetik haben wir zum Beispiel in der Gastronomie. Ferran Adrià, Molekularküche. Hier geht es genau um dieses Thema. Überraschende Konsistenzen, Verwirrung der Sinne, schräge Kombinationen. Hier wird Küche zur Kunst, deshalb ist er ja auch vertreten auf der Documenta. Und diese Lust an der Ästhetik spiegelt sich auch hier. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Was Sie hier sehen, sind keineswegs trendige Alpenhotels, sondern eine Supermarktkette made in Austria. M-Price nennt sich The Seriously Sexy Supermarket. M-Price schreibt Markenpolitik völlig neu. Generell, schulbuchmäßig, wissen wir, Marke wird erreicht durch Wiedererkennbarkeit und Gleichförmigkeit. M-Price denkt das anders. M-Price sagt, Marke geht über Vielfalt der architektonischen Formensprache. Jeder Markt ist vom Design her für einen bestimmten, sehr, sehr konkreten Ort erfunden. M-Price arbeitet mit über 20 Architekten zusammen, heimst einen Designpreis nach dem anderen ein und kriegt dadurch natürlich hervorragende, kostenlose PA. Und sie haben schneller als andere Retailer diesen Trend im Handel erkannt. Tiroler Platzhirsch, übrigens Preise wie ein ganz normaler Supermarkt. Die Lust an der Ästhetik spiegelt sich auch innen ab. Ich bleibe beim Gleichen. Hauptbahnhof Innsbruck, ausgezeichnet vom Land Tirol für neues Bauen. Ich zitiere aus der Begründung der Jury. Ein Bühnenraum wurde hier geschaffen, auf dem gleich einem Schauspiel die üppige Präsentation der Lebensmittel einen opulenten Hintergrund für den einkaufenden Stadtmenschen bildet. Der Ort erinnert an die herrlichen Basare Istanbuls. Und am wesentlichsten auf diesem Foto ist der Bereich rechts vorne. Was man hier sieht, ist noch einmal eine andere Variante von Design, nämlich Social Design. Was wird hier geschaffen? Hier werden geschaffen Orte für Community, für Gemeinschaft. Was hier geschieht, hier wird das Ladengeschäft zum Ort der Inszenierung von Kontaktsituationen zwischen Menschen. Meine Damen und Herren, wir haben begonnen mit diesem Lifestyle of Health and Sustainability und damit, wie er die Märkte verändert. Bio ist ein massiver Trend, er ist keine Mode, Bio wird bleiben, aber Bio läuft Gefahr, in diese Commodity-Falle zu tappen und deshalb brauchen wir mehr. Bio plus. Bio plus diese Geschichten, die ich hier nochmal zusammenfasse. Convenience, Fairness, Ökologie ist sowieso klar. Bio muss aber auch cool sein und es muss überraschend sein. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden mit einer kleinen Geschichte. Eine Geschichte über die Zukunft, über die Zukunft der Ökonomie und zwar am Beispiel von zwei Kühen. Kapitalismus pur. Sie besitzen zwei Kühe, sie verkaufen einen und kaufen einen Bullen, um eine Herde zu züchten, soweit so klar. Christdemokratische Ökonomie, sie besitzen wieder zwei Kühe, ihr Nachbar besitzt allerdings keine, sie behalten eine und schenken eine ihrem armen Nachbarn, danach tut es ihnen leid. Sozialdemokratische Ökonomie, sie besitzen wieder diese alten zwei Kühe, sie wählen Leute in die Regierung, die ihre Kühe besteuern. Das zwingt sie, eine Kuh zu verkaufen, um die Steuern bezahlen zu können. Die Leute, die sie gewählt haben, nehmen dieses Geld, kaufen eine Kuh und geben die ihrem armen Nachbarn. Sie fühlen sich rechtschaffen und Grönemeyer singt für sie. Liberale Ökonomie, sie besitzen wieder die zwei Kühe, ihr Nachbar hat keine, aber das regt niemanden auf. EU-Ökonomie, sie besitzen wieder zwei Kühe, die EU nimmt ihnen beide ab, tötet eine, melkt die andere, bezahlt ihnen eine Entschädigung aus dem Verkaufserlös der Milch und schüttet diese dann in die Nordsee. französische Ökonomie. Sie besitzen wieder zwei Kühe. Sie streiken, weil sie gerne drei Kühe haben möchten, aber dann gehen sie doch erstmal Mittagessen und das Leben ist schön. Amerikanische Ökonomie. Sie besitzen wieder die alten zwei Kühe. Sie verkaufen eine und ließen sie zurück. Sie gründen eine Aktiengesellschaft. Sie zwingen beide Kühe, das Vierfache an Milch zu geben und wundern sich, als eine tot umfällt. Sie geben eine Presseerklärung heraus, in der steht, sie hätten ihre Kosten um 50% gesenkt, ihre Aktien steigen dramatisch. Schweizer Ökonomie, jemand hier aus der Schweiz? Schade. Schweizer Ökonomie, sie besitzen 5000 Kühe, von denen ihnen allerdings keine einzige gehört. Sie betreuen die Tiere für andere. Und wenn die Kühe Milch geben, sagen sie es niemanden. Die neue grüne Ökonomie. Ihre Kühe grasen selbstverständlich auf den Wiesen eines Biobauern. Jede einzelne Kuh hat eine Homepage im Internet. Zur Entspannung spielen sie ihren Kühen Lounge-Musik vor und massieren sie in mondbeschienenen Nächten nachts. Ihren Kunden verkaufen sie über eBay Aktien mit dem Titel Watch Your Happy Cow Growing. Diese Kühe geben keine Milch mehr, sondern Latte Macchiato und pures Carpaccio. Ich danke Ihnen.
Ja, toll, ganz vielen Dank.